Wir haben vor einer Zeit begonnen, in unserem Bibelkreis den ersten Petrusbrief zu lesen. Und als wir da so die Einleitung gelesen haben, sind dann meine Gedanken auch in der Folgezeit immer wieder dran hängen geblieben. Und irgendwie ist mir so groß geworden, dass Petrus es verstanden hat in diesen ersten zwei Versen. In allerdings sehr dichten Formulierungen, die dann in den Übersetzungen zum Teil etwas unterschiedlich eben ja, interpretiert werden, dass er da eigentlich das Wesentliche von uns Christen zusammenfassen konnte und zum Ausdruck bringen konnte. Und im Großen und Ganzen auch schon die ganzen Themen, die er dann in seinem ersten Brief dann weiter entfaltet, eben auch dann angesprochen hat. Ich lese zunächst einmal diese ersten zwei Verse nach der Luther-Übersetzung und werde euch dann die wichtigsten Elemente dann auch noch sichtbar dann da an die Wand werfen, sodass wir uns mit diesen einzelnen Aussagen dann auch noch näher beschäftigen können. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen, in Pontus, Galatien, in Ponga, in Binska, in Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr jetzt diese Worte da gehört habt. Ich glaube, die sind so dicht formuliert und zum Teil auch mit Ausdrücken versehen, die im Grunde nicht unserer Alltagssprache entsprechen. Und hätten wir jetzt diese zwei Verse am Hauptplatz da in Zell am See vorgelesen, den Menschen, die so vorbeigekommen wären, da hätten uns viele wohl groß angeschaut. Ja, was will er denn da uns sagen? Da man sich die Mühe macht, die einzelnen Satzteile vielleicht denen näher auf den Grund zu gehen, sich auch in die biblische Sprache und Ausdrucksweise ein bisschen hineinzuversetzen, dann hoffe ich doch, dass uns damit etwas bewusst wird, was im Grunde unser ganzes christliches Leben beschreibt. Einmal diese einzelnen Satzteile anschauen. Zunächst entsprechen diese zwei Verse in etwa den Formgepflogenheiten eines Briefes damals im ersten Jahrhundert nach Christus. Als ich in die Volksschule ging und lernte, Briefe zu schreiben, wie man das in der richtigen Weise macht, war es damals noch üblich, man durfte ja nicht mit Ich beginnen. Das war die Grundregel. Du musstest irgendwie den Satzbau so verschränken, dass jedenfalls nicht das Ich voranstand. Und da merken wir, dass es damals ganz anders war. Petrus verstoßt nicht gegen unsere heutigen Formvorschriften, sondern er hält sich an das, wie es damals übrig war. Er sagt, wer er ist und an wen er jetzt schreibt. Petrus, Apostel Jesu Christi. Und dann kommen die Briefempfänger auch mit drinnen, wo man dann in der Regel auch noch ein paar Worte verloren hat drüber, was man an den Empfängern des Briefes schätzt und was man so besonders eben hat. Und dann eben noch ein Gruß dazu. Und erst dann fängt die ganze Thematik im Brief an. Wir sind da einfach bei der Einleitung. Und wir haben heute in unserem Schriftverkehr auch so gewisse Gepflogenheiten. Fast jede E-Mail gleicht einem gewissen schematischen Aufbau. Auch mit diesen Kürzeln, die man dann eben da entwickelt hat, wo ich am Anfang, als das aufkam, dann lange überlegen musste, was heißt denn MLG? Bis ich gemerkt habe, die Leute sind zu faul, um zu schreiben mit lieben Grüßen. Und dann steht es halt so drin. Gut. Damals hat Petrus sich noch eher so schön ausdrücken können. Nur diese Anrede der christlichen Gemeinde mit den Auserwählten, die in der Fremde, in der Zerstreuung leben, ist ein wenig merkwürdig. Was steckt denn da dahinter? Man muss vielleicht mit einem anderen Brief aus dem Neuen Testament vergleicht, mit dem Jakobusbrief, mit dem Petrus insofern relativ viel gemeinsam hat, weil als Petrus dann etwa so in der Mitte der Apostelgeschichte zum Teil durch die Verfolgungen, zum Teil auch durch seine Aufgaben als Apostel gedrungen war, Jerusalem zu verlassen, hat ja Jakobus, der Bruder des Herrn, dann, wir würden heute sagen, in etwa die Leitung der Gemeinde in Jerusalem übernommen. Das heißt, zwischen den beiden bestand eine gewisse Kollegialität, würden wir sagen. Und es ist interessant, dass der Jakobusbrief mit einer ganz ähnlichen Formulierung beginnt. Jakobus, ein Knecht Gottes, des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Von der Zerstreuung lesen wir auch da, im ersten Petrusbrief, die auserwählten Fremdlinge dort. Was ist denn mit der Zerstreuung gemeint? Jakobus gibt uns ja noch das Stichwort dazu, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und wenn das ein Jude schreibt, liegt es auf der Hand, dass er damit sein Volk meint, das seit gut 600 Jahren damals schon in der Zerstreuung größtenteils lebt. Als da so am Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus Nebukadnezar Jerusalem erobert hat und die größte Katastrophe im Volk Israel über das Land gebracht hat und ein Großteil des Volkes in die Verbannung nach Babylon verschleppt worden ist, war das ein riesengroßer Einschnitt in die Geschichte des Volkes. Etwa 50 Jahre später haben die Perser damals die Macht übernommen und haben es den Juden wieder freigestellt, in ihr Heimatland zurückzukehren. Aber von diesem Vorrecht haben nur relativ wenige Gebrauch gemacht. Der größere Teil ist dort geblieben, wo sie sich eben in der Zerstreuung vorgefunden haben. Und in Babylonien war ja dann bis ins Beginn des Mittelalters hinein nur die größte jüdische Gemeinde überhaupt. Und der babylonische Talmud ist ja im Judentum sozusagen das Zentralwerk, das Standardwerk ihrer ganzen Interpretation. Jüdische Gemeinden fand man über den ganzen Mittelmeerraum zerstreut. In Spanien gab es Synagogen und bis in den weiteren Osten hinein und auch nördlich des Schwarzen Meeres und überall lebten Juden zur Zeit Jesu und danach. Und nicht zuletzt durch das Pfingstereignis, wo viele Wallfahrer in Jerusalem waren, ist dann auch die christliche Botschaft in diese Zerstreuungen durchgedrungen und hat viele Menschen auch erreicht. Und Petrus schreibt jetzt etwa so, nach konservativer Meinung, etwa Anfang der 60er Jahre im ersten Jahrhundert, diesen Brief an die Fremdlinge, die in der Zerstreuung wohnen. Und erinnert uns auch daran, dass die christliche Gemeinde im Grund aus dem Judentum hervorgeht, aus dem erneuerten Judentum, aus dem Judentum, das durch Jesus Christus in einen neuen Bund mit Gott getreten ist, ein Bund, der auch schon damals aus der babylonischen Gefangenschaftszeit durch Jeremia dem Volk verheißen worden ist. Und sowohl Jakobus als auch Petrus schreiben einen solchen Brief an diese an Christus gläubig gewordenen Juden in der Zerstreuung. Aber es sind nicht allein Juden, die hier da zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Der neue Bund durch Jesus steht jedem Menschen offen. Das hat das Judentum zwar erst zögernd entdecken können, aber Gott hat die Initiativen und die Akzente gesetzt, sodass dann mit Juden auch viele aus den heidnischen Völkern zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und sie jetzt auch mit angesprochen werden in dieses erneuerte Israel. Und von dem hat jetzt hier Jakobus und auch Petrus einiges zu sagen. Es ist die Rede davon, dass diese Menschen dort, die an Jesus glauben, dieses nicht von sich aus tun, sondern dass sie entsprechend dem Ausersehen oder zuvor erkennen, je nach der Übersetzung, Gottes des Vaters zu dieser neuen Beziehung zu Gott gekommen sind. Und das hängt auch mit den näheren Umständen dieser Zerstreuung zusammen, denn die Zerstreuung war damals ein Gericht, nicht nur über das Volk Israel, das sich über Jahrhunderte lang immer wieder im Götzendienst verfangen hat, sondern auch über die Führer und über die religiösen Leiter dieses Volkes. Ein Zeitgenosse dieser Zerstreuung damals, Hesekiel, schreibt in seinem Buch drinnen über die nichtsnutzigen Hirten, wie es dort in Kapitel 34 heißt, die nur an sich selber und die eigenen Vorteile dachten und nicht sich um die seelsorgerlichen Belange des Volkes angenommen haben. Und weil dieser geistliche Zustand damals so verwahrlost war, übernimmt jetzt Gott selber die Initiative. Und in Hesekiel 34 lesen wir diese schönen Worte, die sich anschließen an dieses Gerichtswort über die ja eher eigennützigen religiösen Führer der damaligen Zeit. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selber annehmen und sie suchen. Ich will meine Schafe suchen. Das kündigt schon der Prophet Hesekiel gerade in dieser Zeit der Zerstreuung an. Und jetzt, spätestens jetzt, ist die Zeit gekommen, wo durch die Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus dieses Suchen Gottes nach dem einzelnen Menschen im vollen Maß eingesetzt hat. Jesus Christus, unser guter Hirte, der die Schafe ruft bei ihrem Namen, der uns kennt von Geburt an, ja sogar noch bevor wir geboren haben, um uns weiß, um unsere Stärken, um unsere Schwächen und um all das, was unser Leben ausmacht, wo wir wohnen, mit wem wir es zu tun haben, entsprechend dem Ausersehen oder dem Zuvorerkennen Gottes des Vaters, tritt da jetzt etwas ins Leben dieser Menschen hinein, wo es ein anderer Prophet einmal so schön ausgedrückt hat: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das meint jetzt nicht nur Alfred oder Georg oder Hannelore oder Gudrun, sondern das meint, dass wir mit unserer ganzen Persönlichkeit, was uns als Menschen ausmacht, angesprochen werden und gerufen werden in seine Gemeinschaft hinein. Und dieses Zuvorerkennen Gottes, dieses Ausersehen Gottes, das Gott im Grunde nicht nur einem exklusiven Kreis schenken möchte, sondern das für jeden offen ist, das ist hier mit angesprochen. Auf das verweist hier Petrus an dieser Stelle, wenn er davon schreibt, dass das auserwählte Fremdlinge jetzt da sind, an die er schreibt. Fremdlinge in ihrer damaligen Umgebung, wo sie wohnen. Fremde deswegen, weil die, die aus dem Judentum waren, dort nicht ihre angestammte Heimat hatten. Fremde aber noch zusätzlich in dem Bereich, dass durch die neue Beziehung der Menschen, die sie zu Gott haben, sie eigentlich in ihrer Umwelt jetzt mehr und mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden, weil sie eine ganz andere Gesinnung bekommen haben, einen ganz anderen Lebensstil bekommen haben. Und dieser Gedanke der Fremdlingschaft, der Zerstreuung, gewinnt jetzt hier aus dem Gerichtsgedanken, aus dem er ursprünglich hervorgeht, ja sogar noch etwas Positives mit hinein. Gott wendet diese Gefangenschaft und setzt sie sogar zum Segen, denn wo sie jetzt in der Zerstreuung leben, ist jetzt nicht mehr Ausdruck des Gerichts über die Menschen, sondern ist jetzt Ausdruck dessen, dass die Menschen eine Aufgabe haben, in der Zerstreuung dort Licht dieser Welt zu sein, mit ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus. Wie es ja Jesus selber in der Bergpredigt sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht irgendwo verborgen sein. Und so sind diese Menschen, die auserwählt sind, weil Gott sie zuvor kennt, weil Gott sie bei ihrem Namen ruft und weil Gott sie in eine Gemeinschaft des neuen Bundes mit hineinführt, da sind sie jetzt in dieser Zerstreuung, dass sie zuvor als Gericht empfunden haben, weil Gott sie aus dem Land ihrer Väter vertrieben hat, aber das hat sie jetzt mit einer Aufgabe betraut, überall dort diese gute Nachricht, dass Gott jeden Menschen liebt und jeden Menschen das schenken möchte und dass sie das jetzt als ihre Aufgabe wahrnehmen. Und wenn wir dann schauen, was hier Petrus in diesen zwei Versen noch so hineingesteckt hat, so sind es im Grunde zwei Elemente, die diese Menschen und uns selber, die wir uns auch mit angesprochen wissen dürfen, da auch gemeinsam auszeichnet und was sie charakterisiert. In den Übersetzungen kommt es zum Teil unterschiedlich raus an diesen zwei Stellen. Ich habe es hier versucht, so wörtlich als möglich nach dem griechischen Text in diesen zwei Zeilen da darzustellen. Einerseits sind sie nach dem Zuvorerkennen oder Ausersehen Gottes des Vaters berufen zu einer Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Lasst mich mit dem zweiten Element in dieser Beschreibung da beginnen. Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Wenn wir als Christen vom Blut Jesu hören, dann denken wir wahrscheinlich in erster Linie an seinen Tod am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Und das wird auch an vielen Stellen des Neuen Testaments so zum Ausdruck gebracht. Denken wir nur an diesen wunderschönen Vers im Epheserbrief von Paulus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden, darin besteht es. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben in ihm Vergebung ihrer Sünden. Die Erlösung, die darin besteht, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, was ja diese Ausdrucksweise des Blutes bedeuten soll. Denn beim Blut geht es nicht, bei allem Respekt gesagt, um jetzt diese lebenserhaltende Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt, sondern beim Blut geht es in der biblischen Sprache darum, um das Leben, das in den Tod gegeben wird. Vergossenes Blut. Blut, das für den Tod selber eben steht und den Jesus für uns erlitten hat. Die Strafe liegt auf ihm, wie Jesaja sagt, auf das wir Frieden hätten. Aber der Gedanke der Besprengung drückt an dieser Stelle im Grund noch mehr aus, als es mit dem Ausdruck der Vergebung allein zu sagen wäre. Denn dieser Ausdruck zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi hat die damaligen Leser, die mit der Geschichte Israels und mit dem Allen vertraut waren, ganz sicherlich an eine Stelle sofort erinnert, die damals an der Geburtsstunde des Volkes Israel auch gesagt worden ist, im 2. Mose 24. Nachdem Mose vom Berg gekommen ist, die Gesetzestafeln und verschiedene andere Vorschriften von Gott für das Volk empfangen hat, dann opfert er hier vor Gott Tiere und von diesen geopferten Tieren nimmt er etwas Blut in sein Büschel mit hinein als Ysop und sprengt es sozusagen über das ganze Volk, über die Hunderttausende der Israeliten und ruft aus, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Und diese Stelle macht etwas ganz Zentrales im Selbstverständnis des Volkes Israel aus. Damals trat dieses Volk aus der Gefangenschaft Ägyptens heraus in den Bund mit Gott selber, der es erlöst hat aus der Knechtschaft und ihm verheißen hat, es in ein Land zu führen, wo Milch und Honig fließt. Und das Blut des Bundes, das über das Volk gesprengt wurde in der damaligen Zeit, drückte sozusagen diese neue Gemeinschaft aus. Die Besprengung mit dem Blut des Bundes schließt die Vergebung ein, bringt aber insofern mehr zum Ausdruck, weil jetzt ein ganzes neues Bundesverhältnis, eine ganz neue Beziehung zu Gott damit zum Ausdruck gebracht wird. Und wir erinnern uns an die Worte Jesu auch beim Abendmahl. Ostern ist ja noch nicht so lang her. Dieser Kelch ist das Blut des Bundes zur Vergebung der Sünden, den er jetzt, Gott, Jesus Christus, durch den Geist mit uns geschlossen hat. Das Blut des neuen Bundes, wie es im Lukas-Evangelium und im 1. Korintherbrief auch noch zusätzlich dann heißt, in dem wir jetzt stehen dürfen. Und so scheint es mir, als würde Petrus mit dieser Zeile hin, dass wir gerufen sind von Gott, dem Vater, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, dass hier sozusagen das statische Element unseres Christseins zum Ausdruck gebracht wird. Statisches Element deshalb, weil das eine objektive Tatsache ist, in die uns Gott hineingeführt hat. Er hat durch Jesus Christus einen neuen Bund mit uns geschlossen. Einen Bund, der nicht auf unserem Verdienst, auf unseren Werken beruht, sondern auf seiner angebotenen Gnade, die er uns in diesem Ruf zur Versöhnung mit Gott anbietet. Und dieses Bundesverhältnis ist sozusagen die Grundlage unseres ganzen Christseins. Auch wenn wir Jahrzehnte mit Jesus Christus leben, wir werden uns immer in unserem Selbstverständnis als Christen auf diesen neuen Bund durch Jesus Christus, durch sein Blut berufen. Ähnlich wie Israel die Besprengung damals mit dem Bundesblut als Grundlage hatte für sein völkisches Verständnis und für seine auserwählte Gemeinschaft mit Gott, so ist für uns die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi die Grundlage unseres neuen Seins mit Gott selber, in diesem neuen Bund zu stehen. Und wenn wir das statische Element unseres Christseins, diesen Ausdruck dafür gebraucht haben, dann würde ich mir sagen, dass dann die erste Zeile, die davor steht, nämlich in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam, das dynamische Element unseres Christseins ausmacht. Die Grundlage unserer Gemeinschaft mit Gott ist der Tod Jesu und seine Auferstehung. Das ist etwas Unverrückbares. Aber das Leben geht ja weiter. Und wie geht es weiter? Menschen, die mit Jesus Christus in Berührung kommen, spüren instinktiv, dass jetzt irgendwie was anders werden soll. Wir können eigentlich nicht mehr die gleichen bleiben wie vorher, wo wir Jesus Christus noch nicht in persönlicher Weise kennengelernt haben. Ich habe das irgendwo auch ganz instinktiv damals in der Schweiz, als mir diese Begegnung mit Jesus in der evangelischen Kirche mal so zuteil wurde in einer Predigt, irgendwo so gespürt. Es musste mir keiner im Grunde sagen, dass jetzt mein Leben geprägt sein soll von einer Gemeinschaft mit Jesus. Ich wusste damals noch nichts vom Heiligen Geist, aber dieser Geist war ab diesem Moment am Wirken und hat mich immer wieder in manchen Situationen zu dem einen, zu den anderen geführt. Und man spürt irgendwo, dass man jetzt innerlich angehalten ist, sich diesem Wirken des Geistes Gottes an uns anzuvertrauen. Und da steckt ja auch in diesem Ausdruck drinnen, den hier Petrus da gebraucht, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Was meint er denn da damit? Wer eine andere Einleitung von den Briefen des Neuen Testaments vielleicht im Kopf hat, die Einleitung zum Römerbrief, wird dort lesen, dass Paulus das Selbstverständnis seines Dienstes so formulieren konnte, dass er Gnade und Apostelamt empfangen hat von Gott dem Vater, und jetzt hört gut zu, dort im Anfang des Römerbriefs, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Nationen. Und das ist etwas ganz was anderes, als was wir sonst vielleicht mit dem Wort Gehorsam in Verbindung bringen würden. Wenn ich an meine Militärzeit zurückdenke beim Bundesheer, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das Wort Gehorsam damals bedeutet hat. Alfred, denk nicht nach. Tu das, was der Hauptmann sagt. Ja, und da bleibt dir keine andere Wahl übrig. Du musst da gehorchen und es muss wahrscheinlich auch irgendwo sein, keine Armee auf der Welt und auch nicht die unsere könnte irgendwie bestehen. Ja, auch nicht, ich meine, von kriegerischen Aussätzen möge uns Gott behüten und bewahren, aber auch in Katastrophenfällen, wo unser Heer eingesetzt wird, wann da Befehle kommen, dann müssen die umgesetzt werden. Das meint Gehorsam. Aber Jesus sagt ja an einer Stelle, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, sondern meine Freunde. In der Beziehung mit Jesus hat das Wort Gehorsam einen anderen Charakter, einen anderen Klang. Und Paulus spricht davon, dass er den Gehorsam des Glaubens aufrichten möchte unter allen Nationen. Ein Gehorsam, der durch den Heiligen Geist gewirkt wird in unserem Leben. Und wie sieht der dann in der Praxis aus? Ich habe mir sagen lassen, dass es etwa gut 365 Mal in der Bibel stehen sollte, dass man sich nicht fürchten sollte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht nachgezählt. Das könnte sie ja eigentlich mit einem Computerprogramm, könnten wir es ja mal eine Abfrage machen und wie viele Stellen es tatsächlich da drinnen gibt. Aber dass es sehr viele sind, das weiß ich schon. Aber wie geht es denn mir da damit? Solange nichts großartig Schlimmes im Leben passiert, ist es ja keine große Kunst, sich nicht zu fürchten. Wenn aber einem dann der Arzt irgendwie eine Diagnose einmal mitteilt, die nicht so ganz einfach innerlich zu verarbeiten ist, dann sieht die Sache schon mal ganz anders auf. Dann kommen Gedanken der Sorge auf, auch der Angst da. Was wird mit einem selber, was wird man dann mit der Familie und mit all diesen Dingen? Und wenn es dann heißt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder wie es im ersten Petrusbrief dann gegen Ende mal heißen wird, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und jetzt der Gedanke des Gehorsams, des Glaubens angesprochen wird. Das heißt, dass ich im Glauben jetzt gehorsam werden soll, das durchhalten soll. So ähnlich wie die Befehle beim Bundesheer durchgehalten werden sollten und man hat mir erklärt, Alfred, solange kein neuer Befehl kommt, bleibst am Alten. Okay, bleiben wir am Alten, ganz egal was passiert. Ja, solange kein neuer Befehl kommt, bleiben wir am Alten. Und man sich das jetzt umsetzt auch auf das, was wir dann von der Bibel her immer wieder empfangen, solange kein anderes Wort Gottes kommt, bleiben wir bei dem, das wir hier immer wieder neu empfangen, in der täglichen Bibellese, im Hören vielleicht einer Auslegung oder einer Predigt, wo wir irgendwo spüren, dass Gott uns anspricht, uns in eine gewisse Richtung weisen möchte, vielleicht auch die einen oder anderen Dinge in unserem Leben verändern möchte, dass wir Altes ablegen und Neues anziehen, wie es immer wieder in den Briefen auch davon die Rede ist. Und wir spüren irgendwo, ja, das sollte so sein. In diese Richtung sollte es gehen. Zwar haben wir dann von uns aus, oder mir geht es zumindest so, immer wieder das Gefühl, ja Herr, ich habe es ja schon oft probiert, irgendetwas zu ändern, aber es ist mir kaum noch gelungen. Ich bin immer wieder in das Alte hineingefallen. Aber dann doch einmal den Schritt des Glaubens zu wagen und einmal diesen Impuls des Geistes Gottes Folge zu leisten, in Gehorsam zu werden und da in ein neues Leben, das mit diesem biblischen Ausdruck Heiligung, nämlich was nichts anderes als ein Leben mit Gott eben beschreibt, da hineinzufinden. Und das ist das dynamische Element unseres Lebens. Das wird uns immer wieder neu herausfordern. Und da wird es nie ein Abgeschlossensein geben. Da wird es immer wieder neue Aufgaben geben, neue Perspektiven, neue Wege, die in unser Leben reinkommen, wo der Geist Gottes am Arbeiten ist, am Wirken ist. Und Petrus beschreibt eben die christliche Gemeinde als eine solche, die in diesem Prozess steht. Und das auf der Basis des, wie wir es zuvor genannt haben, statischen Element der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist die Grundlage, auf die ich mich immer wieder beziehe und von der weg der Geist Gottes dann beginnt, auch das neue Leben zu formen und uns einlädt, ihm zu folgen. Abraham, geh aus deinem Vaterhaus, aus deiner Umgebung in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wir brauchen nicht aufbrechen in der Regel, es sei denn, Gott gibt dem einen oder anderen von uns eine besondere Berufung für sein Leben. Aber es geht um einen Aufbruch in ein neues Leben, in ein Leben, das dieser Gemeinschaft mit Gott, dieser Heiligung hier entspricht. Und für dieses ganze Unternehmen, für diesen ganzen Prozess, der eine statische Dimension hat und eine dynamische Dimension hat, für die wünscht uns Petrus: Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Das habe ich beim Bundesheer damals mit dem Gehorsam nicht erlebt und empfunden. In der Gemeinschaft mit Jesus sieht das anders aus. Und da sind wir eingeladen, auch uns damit hineinnehmen zu lassen. Wie gesagt, vor etlichen Wochen haben wir den ersten Petrusbrief begonnen, bei uns in dem Hauskreis zu lesen. Aber diese Einleitung dieses Briefes geht mir immer noch nach, obwohl wir jetzt schon viel weiter sind, da in der Lesenbrief. Immer wieder denke ich an das. Wir sind berufen durch dieses Ausersehen Gottes, dass Gott in unser Leben getreten ist, uns gekannt hat schon von Anfang an, aber ab einem bestimmten Moment dann einmal diese Initiative ergreift und uns ruft, in dieser Heiligung des Geistes zum Gehorsams auf der Grundlage der Besprengung des Blutes Jesu Christi, des neuen Bundes, in dem wir stehen. Und da lasst uns von Gott Gnade und Friede in Fülle erwarten und ihm die Ehre geben. Amen.